ARD. Sprechen wir über Mord. Dreifachmord eines Neonazis. Der SWR-Kultur-True-Crime-Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Das tausendjährige Reich ist Ihnen und mir Gott sei Dank erspart geblieben. Im heutigen Fall allerdings tötet Anfang der Nullerjahre ein 45-Jähriger mit dem Nachnamen Adolf drei Menschen. Er trägt schwarze Lederhandschuhe, einen schwarzen Mantel, ein schwarzes Hemd mit SS-Runen am Kragen. Fiese Eingangsfrage, auch wenn ich nach nunmehr 22 Produktionsstaffeln mit Ihnen in diesem Studio die Antwort schon ahne. Der Fall soll keinen tiefen politischen Hintergrund gehabt haben. Kann das sein?
Ich glaube, das kann sein, ja. Um die kurze Frage kurz zu beantworten.
Ah, Sie wollen mich einfach immer verblüffen. Ich habe jetzt auf ein Es kommt darauf an oder wir wissen es noch nicht getippt. Wir gucken uns das näher an. Bizarr ist das doch schon auf den ersten Blick. Der heißt auch noch mit Nachnamen Adolf und dann tritt er so auf. Ich glaube, wir müssen das weiter im Auge behalten. Kann sowas eine selbsterfüllende Prophezeiung sein? Vielleicht schieben wir das Ganze in die Fallbesprechung, oder? Sie gucken skeptisch.
Ja, also ich würde darüber nachdenken, wenn er sich diesen Namen später ausgesucht hätte. Aber als Sohn eines Vaters oder einer Mutter mit diesem Namen geboren worden zu sein, glaube ich, ist doch eher Zufall.
Genau, wobei diesen Namen behalten zu haben, klar, es gibt keinen zwangsläufigen Grund, ihn zu ändern, aber viele Menschen haben ja in den insbesondere 60er und 70er Jahren Namensänderungen gemacht, die den Namen Adolf noch als Vornamen hatten, als
Nachnamen. Das ist natürlich mit einem gewissen, sagen wir mal, Grundverdacht belegt, wenn jemand sein neugeborenes Kind Adolf nennt, das ist ja bis heute noch so geblieben. Aber der Familienname. Man würde ihn wahrscheinlich ändern, wenn man ein geborener Hitler wäre oder ein geborener Himmler oder so. Aber es gibt ja auch berühmte Bundestagsabgeordnete, die auch den Namen als Familiennamen beibehalten haben, der da belastet wäre.
Ja. Und es gibt Menschen, die zur Zeit des sogenannten Dritten Reiches geboren worden sind, den Vornamen Adolf bekommen haben. Ich habe einen Onkel Adolf in der Familie und kann guten Gewissens sagen, er ist so sehr davon entfernt, irgendeine Nähe zu dieser verbrecherischen Zeit zu haben und hat aber schlicht und ergreifend seinen Vornamen einfach behalten, weil es nun mal der Name war, den seine Eltern ihm damals gegeben haben. Auch das gibt's.
Also möglicherweise können Namen schon einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung einer Persönlichkeit haben, aber ich glaube nicht, dass es solche ikonisch-politischen Namen sind, sondern das sind dann vielleicht eher Namen, die, sagen wir, in die Persönlichkeitsstränge eingreifen oder da Vorbehalte erzeugen.
Woran denken Sie? Trump? Nein.
Nein, ich denke schon an konkrete Fälle, will ich jetzt aber nicht nennen, weil die Menschen ja noch leben und muss jetzt nicht sein.
Können Sie uns ein bisschen noch näher ranführen? Ich insistiere nicht auf den Namen, aber...
Na, wenn zum Beispiel der Familienname einer Person identisch ist mit einem Wort, der eine von Anfang an nicht existierende oder nur minderwertige Persönlichkeit voraussetzt. Mhm. Keiner. Null. Oder so.
Okay.
Das waren jetzt zwei willkürliche Beispiele, aber Sie wissen, was ich meine.
Ich ahne. Wir sprechen in unserem heutigen Fall über den Täter Herrn Adolf, einen Dreifachmord an einem Anwalt und dessen Familie. Hören wir rein, worum es geht.
Der mutmaßliche Täter soll den Anwalt, seine Frau und die Tochter mit einer sogenannten Pumpgun erschossen haben.
Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Noch am Mittag war auch ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen worden, denn bei dem 45-Jährigen handelt es sich nach Polizeiangaben um ein Mitglied einer rechtsradikalen Wehrsportgruppe. Der Mann, so ein Ermittler, habe eine Brutalität gezeigt, die er sich vermutlich in seiner Zeit als Fremdenlegionär angeeignet habe. Er habe, so Oberstaatsanwalt Hans-Bernhard Jansen, eine innere Gesinnung, die auf der tiefsten Stufe des menschlichen Lebens anzusiedeln ist.
Eine innere Gesinnung anzusiedeln auf der tiefsten Stufe des menschlichen Lebens, konstatiert der Staatsanwalt. Ich zumindest habe aus dem eben Gehörten schon eine Ahnung, woran er das festmachen könnte. Alle Fakten in dieser Sache aber kommen jetzt. Isabel de Mee fasst uns den Fall zusammen.
Am 7. Oktober 2003 dringt Thomas Adolf mit einer Pumpgun in die Kanzlei eines 61 Jahre alten Anwalts in Overath nahe Köln ein. Er erschießt dessen Ehefrau, dann den Anwalt und seine 26-jährige Tochter. Adolf ist 45 Jahre alt. Er trägt schwarze Lederhandschuhe, einen schwarzen Mantel und ein schwarzes Hemd mit SS-Runen am Kragen. Eine dunkle Kappe bedeckt seinen kahlrasierten Schädel. Bei ihm ist seine 19-jährige Freundin. Die beiden nehmen noch etwa 70 Euro aus dem Portemonnaie der Tochter mit, dann verlassen sie den Tatort. Nach der Tat schreibt Adolf im Namen einer SS-Division Götterdämmerung eine Bekanntmachung an das deutsche Volk. Darin bezeichnet er die Tat als den Beginn der Befreiung des Reichsgebiets und der strafrechtlichen Verfolgung der Hochverräter. Am Folgetag berichtet Adolf einem Kameraden, dass er 3 Menschen ermordet hat. Er übergibt ihm die Pumpgun und fordert ihn auf, ebenfalls einen Anwalt zu töten. Der Kamerad informiert die Polizei. Das Landgericht Köln verurteilt Adolf am 15. Dezember 2004 wegen Mordes und versuchter Anstiftung zum Mord zu lebenslanger Haft, stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Adolfs Freundin wird wegen Beihilfe zum Mord zu einer Jugendstrafe von 7,5 Jahren verurteilt. Die Richter stellen fest, dass Adolf seit seiner Jugend die NS-Zeit verherrlicht, maßgeblich geprägt durch seine Großmutter, einer überzeugten Nationalsozialistin, bei der er aufgewachsen ist. Schon als Heranwachsender engagiert sich Adolf in der rechtsextremen Viking-Jugend. 1979 reist er nach Namibia, arbeitet auf der Farm eines Rechtsextremisten und kämpft ein halbes Jahr lang als Söldner in einem Kommando der rhodesischen Armee. 1980 fliegt er nach Argentinien und trifft sich dort mit deutschen Alt- und Neonazis. Im Dezember 1981 kehrt er nach Deutschland zurück und arbeitet zunächst in Köln als Taxifahrer. 1989 pachtet Adolf einen Bauernhof in der Nähe von Overath, wo er ab 1994 Treffen mit Neonazis veranstaltet. Er radikalisiert sich immer weiter. Spätestens ab 2002 sei sein Ziel gewesen, eine Kampftruppe für den politischen Umsturz aufzubauen, stellt das Gericht fest. Adolf habe mehrere Wehrsportübungen durchgeführt und noch 2003 versucht, junge Menschen für seinen politischen Kampf zu rekrutieren. Spätestens im September 2003 habe er den Entschluss gefasst, durch Raubtaten Geld für den von ihm angestrebten Befreiungskampf zu beschaffen. Adolf habe in seinem Umfeld keinen Hehl aus seinem Hass auf Anwälte, Richter, Politiker und Journalisten gemacht. Er habe sich in der Position eines Sturmbannführers gesehen, dessen Pflicht sei, Menschen, die er als Hochverräter, Kollaborateure und Staatsfeinde betrachtet, zu töten. Nach Überzeugung des Gerichts hat Adolf die Kanzlei zunächst in der Absicht eines Raubes betreten. Adolf war pleite und brauchte dringend Geld. Der Anwalt hatte einige Jahre zuvor daran mitgewirkt, dass Adolf seinen Hof nahe Overath 1999 wegen Pachtschulden räumen musste. Die Richter sind davon überzeugt, dass der Angeklagte für die Allgemeinheit weiterhin gefährlich ist. Adolf sei nach wie vor gewillt, seinen politischen Kampf fortzusetzen.
Diese Geschichte ist inhaltlich verstörend, aber der Fall scheint mir auch durchaus kompliziert zu sein, zum Beispiel auf der subjektiven Ebene, also bei den Motiven, Vorstellungen und Wünschen des Herrn Adolf. Und er ist ja gerade an diesem Punkt des Namens absurd. Wir haben gerade nochmal gelernt, die nationalsozialistische Gesinnung kam von Oma Adolf. Also das ist schon alles reichlich seltsam, finde ich. Aber bevor wir in die Fallbesprechung einsteigen, Thomas Fischer, Landgericht Köln, Urteil Ende Dezember 2004. Es deutet doch auf zweiten Strafsenat BGH hin und in dieser Zeit gibt es einen gewissen Grundverdacht. Waren Sie beteiligt an der?
Das weiß ich nicht mehr. Also natürlich, wenn die Revision beim BGH entschieden wurde, haben wir das entschieden, zweite Strafsenat. Ob ich da dabei war, weiß ich nicht mehr. Ich hatte keine Erinnerung an den Fall. Ist mir auch beim Lesen der Presseberichte keine Erinnerung mehr gekommen.
Jetzt haben wir hier einen Herrn mit SS-Runen am Kragen und einen Dreifachmord. Keine Erinnerung mehr, heißt, solche Fälle gab es mehrfach oder liest man über diese Sachverhaltsdetails hinweg, weil man auf der Suche nach anderen Themen in dem Urteil ist? Denn eigentlich ist ja doch schon recht exponiert, dieser Sachverhalt, oder?
Ja, aber es ist auch 19 Jahre her.
Ja, also stimmt.
Und was für ein Hemd der anhatte, irgendein Täter, das weiß man wirklich nicht mehr. Also ich habe nicht die geringste Erinnerung. Es hat der zweite Strafsenat sicher entschieden, ob ich in der entscheidenden Sitzgruppe da dabei war. Habe ich keine Ahnung mehr.
Das macht uns gleichzeitig freier, diesen Fall unvoreingenommen zu besprechen. Was wäre Ihr Vorschlag für eine Struktur? Erst seine geradezu verbrecherische Grundkonstellation mit Umsturzplänen, erst die eigene Tat, dieses groteske Umschlagen von vielleicht eine Raubtat, dann ein Mord. Wie gehen wir da sinnvollerweise ran?
Tja, natürlich ist das Entscheidende an dem Fall die Persönlichkeit des Täters und die Verbindung von rechtsradikalem Gedankengut und rechtsradikalen Zielen mit einer, wenn man das Urteil des Landgerichts liest, ja doch eindeutig vollständig gescheiterten Persönlichkeit, wenn man das mal vielleicht so ausdrücken darf. Der ist immer rumgelaufen, jahrelang, und hat sich da als starken Macker dargestellt, auch am Schluss dann, als er wieder in Deutschland gelebt hat und als Anführer eines jetzt beginnenden Krieges gegen die Volksverräter. In Wirklichkeit war er aber ein verwahrloster, abgehungerter Mensch ohne jegliches Einkommen, ohne Geld, ohne alles, auch ohne wesentliche Kontakte. Ist ja auch nicht zufällig, dass der Erste, dem er das dann alles erzählt hat, ihn sofort dann gleich an die Polizei verraten hat. Und die Situation selbst war, wir haben ja gehört, er hatte kein Geld oder er brauchte dringend Geld. Das war ja sogar noch ein bisschen dramatischer. Die waren mit dem letzten Geld seiner 19-jährigen Freundin, einer Supermarktverkäuferin, auch mit einer problematischen kurzen Lebensgeschichte, waren die nach Ostdeutschland gefahren, um dort irgendwelche Anhänger zu werben und da großartige Volksaufstände zu planen. Da hat sich aber kein Mensch dafür interessiert. Und dann sind sie zurückgefahren, hatten überhaupt kein Geld mehr, weil das Auto kaputt gegangen ist. Und dann konnten sie noch einmal tanken und mit der Tankfüllung sind sie gerade bis Overath gekommen. Und dann hatten sie wirklich keinen Pfennig mehr. Und nur deshalb, aus diesem, muss man sagen, Zufall, ist dann diese Tat in Overath passiert. Jedenfalls ist es so festgestellt. Ja? Also es war halt schon früher seine Heimat gewesen und diesen Anwalt hasste er natürlich deshalb, weil das der Anwalt seines früheren Verpächters war, der ihn da rausgeklagt hatte. Andererseits hat er auch dafür gesorgt, dass er seine Mietschulden in Höhe von 10.000 Euro in Raten bezahlen konnte. Also jedenfalls hasste er den und aus anderen Vorgängen seines Lebens hasste er jetzt alle Anwälte und hielt die für größte Volksverräter. Und deshalb wollte er gegen die einen Krieg beginnen. Also da vermischen sich so ein paar merkwürdige Gesichtspunkte und Motivlagen. Ursprünglich war es wohl so, nach den Feststellungen des Landgerichts, dass der da hingegangen ist, um den zu berauben. Die Freundin ist mitgelaufen, hat in einer Sporttasche die Pumpgun getragen und war dann vom ersten Mord, den eine Ehefrau des Rechtsanwalts verübte, im Wartezimmer überrascht, so ist es festgestellt worden. Das hatte sie nicht gedacht, dass es so kommen könnte. Sie hat wohl auch gedacht, da geht es jetzt nur um Geld. Und dann kam natürlich der Anwalt und dessen Tochter und dann hat der Täter seine Freundin dazu aufgefordert, die zu fesseln. Das hat sie dann bereitwillig gemacht. Und da hat dann das Landgericht festgestellt, von da an hat sie damit gerechnet.
Bist du drin, ja, so.
Ab da hat sie damit gerechnet, dass es auch noch weitere Tötungen geben könnte. Deshalb ist sie da wegen Beihilfe verurteilt worden, nicht wegen des Mitgehens an sich. Na gut, also jedenfalls, das war ein in jeder Hinsicht, also sowohl sozial als auch moralisch verwahrloster Mensch, der damals diese Taten begangen hat. Man erlebt ihn immer noch, glaube ich, ja, denke schon. Und wie er jetzt ist, weiß man nicht. Jedenfalls entsprach das Selbstbild, das er hatte, in keiner Weise seiner realen Existenz.
Ja, aber das Bild, das das Gericht zunächst darauf hatte, entsprach auch nicht einem rechtsextremistisch motivierten Mord, sondern es ist die Feststellung getroffen worden, so wie Sie das eben auch beschrieben haben, da ist das Geld ausgegangen, man brauchte Geld, man wollte Geld, man hat sich das Geld mit Gewalt besorgt und dann ist das Ganze auch noch in einen Mord umgeschlagen. Zu dieser ideologischen Bewertung kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber wenn ich mir das angucke, und das ist, glaube ich, für die Nichtjuristen, die uns zuhören, erklärungsbedürftig, Mord in Tateinheit mit Raub, mit Todesfolge. Es stirbt doch aber nur einer. Wie gehen wir damit um? Da kommen diese beiden Delikte, der Raub mit Todesfolge und der Mord, insgesamt 4 Mordmerkmale festgestellt. Vielleicht können wir darüber auch gleich noch sprechen. Die kommen da zusammen in Tateinheit, aber es bleibt eine Tat.
Natürlich, Tat im Sinne des Gesetzes ist ein Tatgeschehen, ist ein tatsächliches Geschehen, was sozusagen nach seinem inneren und äußeren Zusammenhang zusammengehört. Ja, das kann man am besten abgrenzen von mehreren Taten, also 2 Taten oder 3 Taten würden vorliegen, beispielsweise wenn einem ein deutlicher Zwischenraum zwischen bestimmten Handlungsakten vorliegt oder wenn ein neuer Entschluss gefasst werden muss. Jetzt gehen wir da rein, klauen das Auto und kaum ist man in der Garage und hat das Auto aufgebrochen, da erscheint überraschend der Eigentümer, den tötet man dann. Das würde man wahrscheinlich als 2 Taten ansehen, weil ein ganz neuer Entschluss gefasst werden muss. Hier verbindet sich das ja unmittelbar miteinander, deshalb ist es eine Tat. Und dass 2 Tatbestände angewendet werden, ist ganz normal, wenn 2 verschiedene Rechtsgüter betroffen sind. Der Raub hat halt ein anderes Rechtsgut, anderes Schutzgut, nämlich das Eigentum, das
Vermögen, ja,
als der Mord, der das Rechtsgut Leben hat. Und die Qualifikation Raub mit Todesfolge ist halt eine, bei der, wenn ein Raub ausgeführt worden ist, schon die fahrlässige Verursachung des Todes zur Strafbarkeit nach § 227 führt, Raub mit Todesfolge. Beides steht dann in Tateinheit, wie man sagt. Also zwei Tatbestände werden auf einen Sachverhalt angewendet.
Beim Mord ist unter anderem auch die Habgier als Mordmerkmal festgestellt worden. Ist das jetzt deckungsgleich mit der Raubkomponente, die wir haben? Oder wie verhält sich das zueinander? Mord aus Habgier, Raub mit Todesfolge in einer Tat quasi.
Ja, natürlich stimmt das im konkreten Fall, in diesem Fall sicher überein. Also die Habgier besteht gerade in der Zueignungsabsicht, sich da Geld unter den Nagel zu reißen. Trotzdem, das Mordmerkmal der Habgier führt nicht dazu, dass das Rechtsgut des § 211 das Vermögen des Mordopfers ist, sondern es bleibt dabei, dass es ein Delikt gegen das Leben ist. Und dass diese subjektive Komponente Habgier die besondere Verwerflichkeit des Motivs kennzeichnet.
Jetzt haben wir schon oft darüber gesprochen, der Mord, wenn er denn festgestellt ist, mit der lebenslangen Freiheitsstrafe bewährt und das ohne Diskussion. Den minderschweren Fall gibt es nicht. Also wir sind, wenn wir den Mord festgestellt haben, bei der lebenslangen Freiheitsstrafe. Jetzt kommt hier der Raub noch dazu und höher als lebenslang. Geht ja irgendwie nicht. Was macht es mit der Strafe, dass jetzt beide Delikte hier auftauchen?
Im deutschen Strafrecht gilt das sogenannte Aspirationsprinzip, also das Erhöhungsprinzip, nicht das Kumulationsprinzip. Das gilt bei Ordnungswidrigkeiten. Wenn Sie an einem Tag 7-mal zu schnell fahren und 7-mal geblitzt werden, kriegen Sie 7 Bußgeldbescheide und die Summen addieren sich leider Gottes. Und
Sie sprechen aus leidvoller Erfahrung.
Nein, nein, das war jetzt rein hypothetisch. Und wenn Sie aber mehrere Diebstähle begehen, getrennte Taten, Sie gehen erst in den einen Laden und dann in den anderen und jedes Mal klauen Sie ein paar Socken, dann kriegen Sie 2 Strafen dafür und dann gilt das Aspirationsprinzip. Das bedeutet, es wird die Strafe aus dem höheren Strafrahmen der beiden Delikte genommen und die wird erhöht. Sie muss mindestens eine Einheit höher sein als die höchste. Also nehmen wir an, es gibt mehrere Strafen, 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr, 5 Jahre. Und dann muss daraus eine sogenannte Gesamtstrafe gebildet werden. Und diese Gesamtstrafe muss höher sein als die höchste Einzelstrafe. Hier also in meinem Beispiel 5 Jahre plus 1 Monat. 1 Monat ist die niedrigste Einheit. Und sie darf nicht die Summe der Einzelstrafen erreichen. Also 5 plus 4 plus 3 sind 12 plus 2 sind 14, 15. Also die Strafe in meinem Fall jetzt 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr, 5 Jahre, wäre der Strafrahmen 5 Jahre, 1 Monat bis 14 Jahre, 11 Monate. So funktioniert das. Und wenn eine der Strafen eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, wird eine sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe ausgeworfen. Mal höher als lebenslange ist ja logisch, gibt's natürlich nicht. Das heißt, dann fällt im Grunde genommen die zweite Strafe weg. Ja, mehr als lebenslang kann es nicht geben.
Und fällt sie wirklich weg oder taucht sie irgendwann nach den berühmten 15 Jahren, wenn man anfängt darüber nachzudenken, wie geht's denn weiter, holt dann jemand die Akte aus der Schublade und sagt, ich habe hier aber noch einen Raub mit Todesfolge. Also wir legen es erst noch mal 2 Jahre auf die Seite.
Das ist so, ja. Weil natürlich das Schuldmaß und das Gewicht der Taten im Einzelfall zu würdigen ist. Eins habe ich noch vergessen. Die Gesamtstrafe, also eine zeitige Gesamtstrafe, jetzt ohne lebenslang. Eine zeitige Gesamtstrafe darf nie höher als 15 Jahre sein, weil das das Höchstmaß der Freiheitsstrafe ist.
Ja. 4 Mordmerkmale festgestellt. Heimtücke, Habgier, niedrige Beweggründe, Verdeckung einer anderen Straftat. Darauf kommt es irgendwie eigentlich jetzt nicht an beim Mordparagrafen, weil wenn wir ein Merkmal hätten, wären wir schon da. Aber es ist schon irgendwie bemerkenswert und auch wieder etwas, was mutmaße ich allerspätestens, wenn es um die Frage einer Reststrafe geht, eine Rolle spielt, oder?
Ja, und auch natürlich für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Also 4 Mordmerkmale ist schon ein Wort, ne? Muss man sagen. Ist auch alles leicht nachvollziehbar. Die Opfer wurden natürlich überrascht von der Tat. Und selbst als sie die Konfrontation bemerkt haben, konnten sie dem ja nicht mehr ausweichen in dem Moment, wo der Täter dann handelte. Es gab keine Fluchtmöglichkeit mehr, sondern im Moment des ersten Angriffs waren die arglos und deshalb auch wehrlos und deshalb.
Heimtücke, einen Haken dahinter.
Da Heimtücke vor.
Die Habgier haben wir eigentlich schon.
Habgier liegt auch daran, dass sie 70 Euro genommen haben. Darüber kann man nochmal sprechen. Die Frage niedrige Beweggründe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das Landgericht es begründet hat, aber es wird einem da schon was einfallen. Ja, also aus nichtigen Gründen drei Menschen.
Tiefste sittliche Stufe und so.
Brutals umgebracht mit Schüssen ins Gesicht, mit einer Schrottflinte, das ist schon was. Und Verdeckung sind die beiden.
Raubstraftaten.
Ja, sind die beiden Taten gegen den Mann und die Tochter, weil ja, die Frau ja schon getötet war. Sie sind hingegangen und er hat gesagt, er hat einen Termin. Die Frau des Anwalts war offenbar da im Sekretariat alleine tätig und hat gesagt, gehen Sie mal ins Wartezimmer, wenn Sie einen Termin haben. Dann hat sie nachgeschaut und hat festgestellt, es gibt gar keinen Termin. Dann ist sie ins Wartezimmer gegangen und hat gesagt, wieso, Sie haben doch gar keinen Termin. Da gab es dann eine kleine, sagen wir mal, leicht gereizte Unterhaltung. Und dann zog er plötzlich die Pumpgun raus und wurde drohend und dann hat sie, so ist es festgestellt, nicht nachgegeben und hat auch nicht große Furcht gezeigt und dann hat er sie erschossen aus kurzer Entfernung. Oh. Und durch diese Schüsse, die dann gehört wurden, ist dann das ganze weitere Geschehen in Gang geraten. Bei der Motivation muss man natürlich sagen, das ist aber rein spekulativ jetzt, kann man heute nicht mehr feststellen. Wenn man als, sagen wir mal, einigermaßen vernünftiger Krimineller in Overath auf der Straße steht und hat kein Geld mehr und braucht jetzt dringend ein paar hundert Euro, da würde mir jetzt ehrlich gesagt als Raubopfer nicht unbedingt eine Rechtsanwaltskanzlei einfallen. Da gibt es jede Menge Geschäfte, auf die man warten kann, Kneipen, die man überfallen kann, Tankstellen, die man überfallen und so weiter. Ja, also so als dringend viel Geld benötigender Verbrecher würde man da nicht auf die Idee kommen, jetzt suche ich mir mal den Anwalt aus, der mich vor 10 Jahren oder wann aus meinem Haus rausgeklagt hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, insbesondere Einwohner von Overath, das sind keine Anleitungen und keine Empfehlungen.
Nein, sondern es sind psychologische
Erwägungen.
Nein, das sind relativ konkrete Erwägungen.
Ja, das ist ja meine Sorge.
Konkrete Erwägungen eines normalen,
einer kriminellen mittlerer Art und Güte.
Ja, einer Verbrechervorstellung. Also der macht das ja nicht, weil er jetzt bei der Caritas verspenden will, sondern der will ja mit einer Pumpgun bewaffnet einen Raubüberfall begehen. Und wenn er nicht völlig blöd ist, sucht er sich ja nicht ein Opfer aus, wo er denkt, er hat ganz wenig Geld. Mhm. Sondern er sucht sich ja jemanden aus, wo sich erstens lohnt, und wo zweitens das Risiko gering ist. Mhm. Und in so eine Anwaltskanzlei jetzt einzudringen, in der mehrere Personen sind und wo man jetzt ja nicht erwarten kann, dass in der Schublade 1000 Euro liegen, ist
das
ja schon mal.
Aber das wissen Sie und ich, ist nicht bei der Persönlichkeit des Angeklagten eher davon auszugehen, dass das so ein Bonze ist, der immens viel Geld hat, der vermutlich auch noch alles, was er damals hat, zahlen müssen, in Koffern unterm Schreibtisch stehen hat. Ich verstehe den Gedanken, aber dass er an eine Adresse geht, die er kennt, dass er denkt, ah Mist, Overath, da war doch dieser Depp und das finde ich jetzt gar nicht so fernliegend und muss ein bisschen, aber da strapaziere ich jetzt möglicherweise Ihre Erinnerung an unsere weit, weit über 100 Folgen, an unseren allerersten Fall denken, den Weihnachtswürger, als es darum ging, dass der Täter wirklich auch nur wegen einem geringen dreistelligen Betrag in einer Kinderarztpraxis 3 Menschen getötet hat, wo man auch sagen kann, damals in Heidelberg-Handschuhsheim, der hätte da auch eine Boutique finden können, die hätten sicher mehr Geld da gehabt.
Also ich habe ja schon gesagt, das ist hypothetisch, aber es fällt natürlich auf, eine äußerst geringe Beute, 3 Todesopfer. Und da überlegt man sich natürlich, was hat der sich gedacht in dem Moment, ja? Und vor dem Hintergrund, den wir eingangs besprochen haben, vor dem Hintergrund dessen, dass er sagte, Rechtsanwälte und Journalisten, das sind Volksverräter und die müssen gekillt werden. Und zwar nicht wegen 70 Euro, sondern einfach, weil sie so sind, wie sie sind. Vor diesem Hintergrund und der Frage, war das Ganze auch politisch motiviert, kann man natürlich da schon sagen, das ist ein auffälliges Detail.
Ja? Mhm, absolut.
Und insoweit könnte man natürlich aus der Entfernung hypothetisch jedenfalls sagen, das ist jedenfalls mal eine Mischmotivation.
Wir riskieren ja nichts, wir haben ja noch 3 weitere Mordmerkmale, aber würden Sie mit dieser Argumentation an die Habgier ernstlichen Fragezeichen machen wollen?
Nein, das liegt schon vor. Nach der Rechtsprechung ist
5 Euro würden reichen.
Es reicht jeder beliebige Betrag an Geld oder an sonstigen Vermögenswerten. Wenn es darum geht, sich das zuzueignen, dann ist es so. Ja. Aber es wäre natürlich anders, wenn er sagt, ich gehe da rein, erschieße diesen Volksverräter und dann fällt ihm auf, dass der da auch noch eine goldene Uhr hat und einen Geldbeutel mit 70 Euro und dann nimmt er das weg, dann war es dann natürlich kein Habgiermord, sondern dann ist es halt ein Diebstahl oder eine Unterschlagung im Anschluss an die Tötung.
Ja. Ein Sachverständiger hat im Verfahren bei Herrn Adolf eine überdurchschnittliche bis hohe Intelligenz und eine narzisstisch akzentuierte Persönlichkeit festgestellt. Seine Mutter habe ihn als Kind vernachlässigt und zu seiner Großmutter, haben wir schon gehört, nach Hagen gegeben. Und als die Großmutter dann starb, kam er zur Familie des Onkels. Ich möchte mich nochmal festhalten an überdurchschnittliche bis hohe Intelligenz. Und dann haben wir so einen zerrissenen Lebenswandel, wie wir es eingangs gehört haben. Klingt erstmal eindrucksvoll, wo er überall war, aber eigentlich überall gescheitert. Ob das nun in Rhodesien oder Südamerika oder Ostdeutschland gewesen ist. Nehmen wir da noch was mit für den Fall?
Nein, er ist ja schon als Schüler gescheitert. Ich glaube, im Jahr vor dem Abitur hat er die Schule abgebrochen und ist dann auf eine immer weiter abschüssige Bahn geraten, die mit seiner ideologischen Einstellung dann, jetzt muss man irgendwie die nationalsozialistische Weltrevolution vorbereiten oder durchführen. Weiß nicht, ob er das damals schon dachte. Jedenfalls hat er offenbar für diese gewaltgeprägte Kultur des Söldner- und Fremdenlegionärs irgendwie geschwärmt, verbunden mit der da ja nicht so vollkommen fernliegenden, sagen wir mal, rechtsradikalen, neonazistischen Einstellung. Und ja, von da an ging es durchweg ja eigentlich bergab.
Genau, wobei man sagen muss, als Schüler hat er zunächst für die linksterroristische Rote Armee-Fraktion geschwärmt, wollte das örtliche Rathaus in Brand setzen, weil er den Suizid der Gefangenen in Stammheim 1977 nicht für Suizid, sondern für einen Mord gehalten hat.
Ja, das ist ja
facettenreich, ist ja nur, könnte man sagen.
Ja, aber das sind ja keine Entscheidungen, die aufgrund eines Politologiestudiums oder eines Geschichtsstudiums
nicht,
durchgeführt wurden. Ja. Und dass er sich jetzt wie Horst Mahler da irgendwie mal ganz tief und intensiv mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt hat und dann auf die Idee gekommen ist, dass das Völkische doch sein Ding ist. Das sind ja alles Entscheidungen auf einer zerstörten oder vollkommen außer Rand und Band geratenen psychischen Grundlage. Und letztendlich, was der da mit 17 Jahren oder 18 Jahren gedacht hat, das sind ja Entscheidungen, die im Wesentlichen von so aktionistischen Gewaltideen geprägt sind und von der eigenen Großartigkeit. Ja, ich bin jetzt hier der Revolutionär und jetzt zündet man das Rathaus an. Warum der das letztendlich anzündet? Man zündet ja mal das Rathaus an und 5 Jahre später zündet er ein Flüchtlingsheim an. Hauptsache, er ist immer da und er ist der Sturmbannführer, egal wie er jetzt im Einzelnen heißt. Und für solche Größenfantasien und solche Gewalttendenzen sind natürlich rechtsradikale Kreise sozusagen viel empfänglicher. Also viel Politik und Ideologie gehört da nicht dazu. Da reicht es aus, einen ordentlichen Hass zu haben und irgendwen für schuldig zu halten. Ja, also irgendwie die Juden oder die Anwälte oder die Fremden oder wen auch immer. Und dann hat man ja schon ein paar Kumpels, die dann immer jawohl schreien und einem dafür bewundern.
Ja, jedenfalls diese Form des Rechtsextremismus. So ist es, ja. Mir in jüngerer Zeit sehe ich mit Sorge, dass es da auch eine andere gibt, die sehr, sehr viel klüger und sehr, sehr viel subtiler und wahrscheinlich nicht weniger gefährlich ist. Aber
nein, das diese ist Form ganz sicher. Diese, ja, sogenannte intellektuelle neue Rechte, die, ja, sich heute breit macht.
Ja. Trotzdem sieht die Ermittlungsbehörde, die Staatsanwaltschaft, später auch das Gericht hier keine politische Tat. Schon durchaus erstaunlich, wie ich finde. Und auch ganz interessant, dass vor gar nicht so langer Zeit, 2022, aber immerhin 20 Jahre nach den Morden, die nordrhein-westfälischen Behörden sich das ganz offiziell anders überlegen im Rahmen einer größeren Untersuchung älterer Fälle auf die Frage hin, ob Rechtsextremismus vielleicht zu oft übersehen ist. 2022 kommt man dazu, ja, eigentlich ist das eine rechtsextremistische Tat. Das Gericht hat das damals umfangreich und eindeutig anders gesehen. Wie gehen wir damit um? Ist das Politik? Ist das hilfreich? Was ist denn das?
Ja, kann beides sein.
Hilfreiche Politik.
Vielleicht aber auch nicht. Ja. Also es spricht ja viel dafür, dass es so ist. Also es spricht ja sozusagen in der Geschichte der Rechtsprechung in der Bundesrepublik viel dafür, dass rechtsradikale Motivationen und Hintergründe häufig übersehen wurden und dass die Taten nicht aus ideologischen, unmittelbar jetzt auf einer einfach strukturierten Ebene, als Einzeltaten, als Taten von verwirrten Jugendlichen oder sonst irgendwas dargestellt wurden, als Zufallstaten und so weiter. In die Reihe von solchen Möglichkeiten gehört dieser Fall natürlich hinein. Ja, aber das ist 2004 passiert. Ich kann es jetzt auch heute nicht mehr alles sagen. Man kann nur sagen, es gibt natürlich jede Menge Auffälligkeiten an dem Fall, die es nahelegen, darüber jedenfalls sehr ernsthaft nachzudenken. Und damals hat das Gericht so darüber nachgedacht, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Man kann jetzt sich hypothetisch fragen, was würde passieren, wenn irgend so ein Linksradikaler mit einer Pumpgun in das Büro eines Immobilienmaklers geht, den und seine Familie mit Schrotschüssen tötet und dann 50 Euro aus der Kasse nimmt. und jahrelang vorher immer sagt, die Immobilienhaie müssen alle umgebracht werden. Würde man wahrscheinlich jetzt nicht sagen, das war ein reiner Zufall und das hat mit seiner Ideologie überhaupt nichts zu tun. Also würde ich für relativ unwahrscheinlich halten.
Das ist ein schönes Beispiel. Ich würde Sie gerne bezogen auf diesen von Ihnen jetzt konstruierten Fall und bezogen auf unseren Dreifachmord in Overath fragen. Wären das nicht Fälle, die heute mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Generalbundesanwalt unter der Evokation, also ein Fall, dessen besondere Konstellation das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig tangiert, unter Umständen an sich ziehen?
Ja, glaube ich schon. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit.
Und zu Recht?
Und zu Recht, weil jedenfalls nach den Informationen, die mir jetzt hier vorliegen, ist es ein Fall, wo man das auf jeden Fall intensiv prüfen muss. Und wenn jemand in Halle vor der Synagoge steht und auf die Tür schießt, dann kommt ja auch keiner auf die Idee, dass er da rein wollte, um irgendwelche Wertgegenstände zu stehlen.
Ja, bin ich völlig bei Ihnen. Mir ist nur aufgefallen, als wir zu Beginn dieser Folge angefangen haben, den Sachverhalt auseinanderzunehmen. Klar, Sie haben es auch ambivalent gesehen. Sie haben auch gesagt, man fragt sich, warum geht er ausgerechnet bei dem Anwalt in die Kanzlei und nicht in die Tankstelle nebenan. Sie haben aber auch darauf hingewiesen, in dem Sachverhalt in Overath landet er so mehr oder weniger, weil das Benzin aus ist. Also im Grunde sind ja so beide Spuren da, die man als Staatsanwaltschaft oder die man als Schwurgerichtskammer nehmen könnte, um zu sagen, so läuft der Fall für mich. Ja, Geld einfach aus, unglücklicher Zufall, da ist ausgerechnet der Anwalt, dessen Namen erkennt, deswegen tut er es. Und andere Spur, eine gewisse finale Phase im Leben, aber der verhasste Anwalt ist jetzt ausgerechnet in Reichweite und deswegen ziehen wir das durch. Also es steht irgendwie so ein bisschen wirklich auf der Kippe, oder?
Steht auf der Kippe. Also ich habe am Anfang gesagt, auf die Frage, kann man es so sehen? Und dann glaube ich, ja, man kann es so sehen. Das Landgericht hat es so gesehen. Und ich bin jetzt nicht dazu da, 19 Jahre später auf der Grundlage von Presseberichten und dem Urteil des Landgerichts jetzt zu sagen, das hätte ganz anders laufen müssen. Ich habe den Fall ja nicht gekannt, ich kenne die Akten, ich war nicht in der Hauptverhandlung, ich weiß es nicht. Also natürlich drängt sich auf, danach zu fragen. Das Landgericht hat sich ja sehr umfassend, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, damit beschäftigt, wie die Beziehung zwischen diesem 46-jährigen, 45-jährigen Täter und seiner 19-jährigen Freundin war, die ja auch eine sehr problematische Kindheit hatte und eine auffällige Persönlichkeit war und auch so eine, sagen wir mal, stark dependente Persönlichkeit, abhängig von ihm sich fühlte und war. Er wohnte bei ihr, er war obdachlos, er war abgemagert und arbeitslos sowieso, jahrelang bei der Taxischein schon erloschen. Der arbeitete ja auch nichts mehr, ja, sondern der hing halt irgendwie rum, hat diese Verkäuferin da aufgerissen, diese 19-Jährige, und bei der ist dann untergekrochen. Die hat ihn versorgt und von ihrem spärlichen Geld sind die dann rumgefahren und er hat da seinen angeblichen Sturmtrupp organisiert. Hat aber nie was geklappt. Und deshalb hat das Landgericht gesagt, war er ja stark unter Druck. Und sie, die haben sich ja erst 4 Wochen gekannt oder 6 Wochen, also ganz kurz erst. Und dieses 19-jährige Mädchen habe sich dann irgendwie innerlich von ihm distanziert und habe dann doch mal seine Großartigkeit etwas in Zweifel gezogen. Das wiederum hat ihn natürlich noch mehr erregt und getriggert. Und er wollte sozusagen sich da jetzt beweisen und es muss jetzt endlich mal was klappen. Insoweit verbinden sich möglicherweise, ich sage das jetzt auch nochmal so hypothetisch, kann man sich jedenfalls unter psychologischen Gesichtspunkten vorstellen, dass sich in so einer Person und in solchen Situationen dann irgendwie alles kumuliert und verbindet miteinander. Da steht die Freundin, die einen schon wieder irgendwie scheitern sieht, der man jetzt beweisen muss, dass man der größte Nazi aller Zeiten ist und unglaublich viele Leute kennt und bald geht's los und so weiter. Und in Wirklichkeit ist alles nur Mist, ja, und man hat kein Auto mehr, kein Benzin mehr, keine Wohnung mehr, nix. Und dann steht da plötzlich der Anwalt und wehrt sich, oder die Frau von dem Anwalt. Ja? Und er ist der große Söldner, der damit angibt, wie viele Leute in Südamerika er schon umgebracht hat. Und da kann es sein, dass dann in solchen Momenten bei solchen Persönlichkeiten einfach jegliche Hemmung schwindet und er sagt, das wird jetzt durchgezogen. So hat er sich dann ja auch dargestellt. Erstaunlicherweise nicht während des ganzen Prozesses, sondern irgendwie so kurz nach einigen Verhandlungstagen ist ihm dann eingefallen, jetzt drehen wir mal die Sache rum. Und dann hat er plötzlich gesagt, das war ein Affekt. Er ist irgendwie dann in Angst geraten. Also plötzlich war Schluss mit der Großartigkeit im Verfahren. Und da hat er genau das Gegenteil gesagt. Und hat gesagt, das war im Affekt. Und eigentlich war ich ja vielleicht ein bisschen schuldunfähig und habe ja auch so ein schweres Leben. Das war natürlich, das hat ihm das Landgericht nicht ansatzweise geglaubt.
Nicht so ungewöhnlich im Laufe der Hauptverhandlungen, oder? Also wenn man plötzlich merkt, dass alles den Bach runtergeht.
Es könnte ein Funken Wahrheit dran sein. Das war das, was ich gerade meinte. Aber es könnte natürlich auch alles nur rein taktisch bestimmt sein. Wobei man immer sagen muss, diese narzisstisch geprägte Großartigkeitsrolle, die er da jahrelang gespielt hat, die war natürlich auch nicht die Realität.
Ja. Fiese Frage jetzt, wobei gar nicht fies, weil wir haben ja festgestellt, Sie erinnern sich nicht und wir nehmen einfach an, Sie waren nicht an der Revisionsentscheidung beteiligt. Wenn man jetzt als Revisionsrichter diesen Fall auf den Schreibtisch kriegt und nach Rechtsfehlern sucht und es kommen die eigenen Zweifel auf, ob hier diese extrem neonazistische Gesinnung nicht hier doch irgendwo eine Rolle spielt, wäre das ein Rechtsfehler? Ist das etwas, was man in der Revision nochmal irgendwie in die Geschichte reinbekäme oder ist der Deckel zu?
Auf seine Revision sicher nicht. Auch auf die Staatsanwaltschaftsrevision, die hat sicher nicht Revision eingelegt, aber die haben ja niedrige Beweggründe schon angenommen. Aus anderen Gründen. Und mehr als niedrig können ja Beweggründe nicht sein. Und dass jetzt das möglicherweise oder nach dem Gefühl, wenn man das Urteil liest, dann so als Revisionsrichter, dass man dann sagt, na ja, ob das Motiv jetzt wirklich das Entscheidende war, da hätte ich doch gewisse Zweifel. Und ob das jetzt wirklich überhaupt nichts mit seiner Nazi-Gesinnung zu tun hatte, da hätte ich doch noch ganz deutliche Zweifel. Das ist ja letzten Endes eine Frage der politischen Bewertung, ja, und der Bewertung der kriminologischen Einordnung. Das ist aber kein Rechtsfehler. Das könnte nur dann ein Rechtsfehler sein, wenn daraus irgendwelche Konsequenzen für den Schuldspruch entstünden.
Genau, also niedrige Beweggründe hatten wir schon und damit ist das dem Zugang verwehrt, auch wenn man den Eindruck hätte, das würde ich jetzt aber gern noch irgendwie reinschreiben oder so.
Oder wenn man denkt, der wollte nicht diese Tat verdecken, vielleicht wollte er eine andere Tat verdecken. Aber ich weiß es auch nicht genau. Das Landgericht hat ja 100 Seiten oder wie viel, 150 Seiten darüber geschrieben. Und dann hat man möglicherweise, es ist jetzt auch wieder rein spekulativ, hat man möglicherweise, wenn man das liest, dann den Eindruck, so wie ich die Sache sehe, hätte ich das nicht so beurteilt. Aber man sieht ja nur das Urteil als Revisionsrichter. Man sieht ja nicht den Menschen und man hört nicht die Zeugen. Und man liest auch nicht die ganzen Akten jetzt durch und alle Gutachten, die im Laufe seines Lebens über ihn angefertigt wurden und alle Vorstrafen und so weiter. Und man kann ja immer davon ausgehen, dass so eine landgerichtliche Schwurgerichtskammer, ich meine, die sind ja auch nicht doof. Also die, es kann natürlich sein, dass die sagen, okay, der Fall ist handelbar, der liegt im Bereich mit der Heimtücke und mit der Habgier und so weiter, das liegt im Bereich des Üblichen. Das sollen wir uns jetzt irgendwie mit Schauergeschichten von so einem Neonazi beschäftigen und da spekulativ irgendwas wochenlang irgendwie ermitteln, wenn das doch so offenkundig ist.
Aufs gleiche Ergebnis hinausläuft.
Wenn es aufs gleiche hinausläuft. Ja. Da geht man hin und sagt, in diesem oder in anderen Fällen, das war ein bedauerlicher Einzelfall, ein leicht verwirrter mittelalter Mann, der halt irgendwie mit seinem Leben nicht zurechtkam. Und dass der zufällig dann auch noch einen kahl geschorenen Kopf hatte und SS-Runen trug, das ist halt, sagen wir mal, ein Kennzeichen seiner etwas skurrilen Persönlichkeit, aber hat mit der Tat jetzt wenig zu tun oder gar nichts.
Jetzt haben wir gerade eben festgestellt, wir gehen eigentlich beide eher so gefühlsmäßig davon aus, dass die genau gleiche Tatkonstellation in heutiger Zeit durch den Generalbundesanwalt möglicherweise als Evokation an sich gezogen werden könnte, damit dann aber vor einem Oberlandesgericht, in dem Fall wäre es Oberlandesgericht Düsseldorf geworden, landet und vom Generalbundesanwalt vertreten wird. Ich glaube, es gibt gute Gründe, das zu sehen und so zu machen. Diese Evokationen des Generalbundesanwaltes führen aber regelmäßig dazu, dass die Verfahren dann nicht vor dem Schwurgericht landen, vor dem sie normalerweise gelandet wären. Da gibt es einerseits Menschen, die sagen, das ist so die Frage des Richtervorbehalts, ist das in Ordnung? Es führt aber vor allen Dingen dazu, dass so eine gewisse Motivation von Taten dann die Schwurgerichtskammern nicht erreicht. Sehen wir darin ein Problem, weil es ja die Sichtbarkeit dann von ideologisch gefärbten oder ich sage es ganz deutlich, neonazistisch gefärbten Taten bei den Schwurgerichten nicht verbessert, wenn sowas immer vorbeigezogen zum Oberlandesgericht gebracht wird. Ist das zu kompliziert gedacht?
Nein, es ist nicht zu kompliziert, aber es ist schon ein bisschen kompliziert gedacht. Es ist ja auch nicht so, dass jeder politisch-ideologische Hintergrund jetzt dann gleich dazu führt, dass der Generalbundesanwalt da einsteigt, sondern halt nur in herausragenden Fällen. Und natürlich entscheiden sowohl Amtsgerichte als auch Landgerichte häufig über Taten mit solchem, sagen wir mal, mehr so oder so ideologischen Hintergrund. Ja. Da gibt es ja jetzt dann nicht nur irgendwelche Dreifachmorde, sondern da gibt es ja auch Schlägereien, da gibt es Überfälle, da gibt es Sprengstoffanschläge, da gibt es Rachetaten. und Überfälle jeglicher Art. Und man weiß auch beim Landgericht, was eine neonazistische Gesinnung ist und was die mit Menschen macht.
Sind wir an dieser Stelle sorgenfrei oder haben wir den Eindruck, wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass es zumindest in den 1980er und 90er Jahren bis eigentlich zum Aufliegen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes eine ganze Reihe von Taten gab, denen man die rechtsextremistische Mitmotivation nicht angesehen hat. Ist das so viel besser geworden, dass wir an der Stelle jetzt sorglos sind und sagen, auch das Amtsgericht und das Landgericht wird das künftig richtig sehen?
Nein, sorglos sollte man da keinesfalls sein. Also man kann allerdings feststellen, also erstens, dass jedenfalls bis Anfang der oder sogar Mitte der 90er Jahre die Gefahr durch die Verbindung von rechtsradikaler Ideologie und Gewaltstraftaten und deshalb politisch motivierten Gewaltstraftaten deutlich unterschätzt wurde. Das kann man sicher so sagen. Im Vordergrund der allgemeinen Sicherheitsdiskussion standen linksradikale Taten noch bis in die 90er Jahre. Und kaum war das Wort ausgesprochen, man warne vor dem gewalttätigen Rechtsradikalismus, da fiel einem schon irgendjemand ins Wort und sagte, aber vor allen Dingen auch vor dem Linksradikalen, den dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Und so war es. Und erst im Laufe der Zeit, also sagen wir seit Beginn des Jahrhunderts, würde ich mal eher sagen, hat sich diese Ansicht unter dem Eindruck der zahlreichen Gewalttaten, die da begangen wurden, mit zahlreichen Opfern, also sehr zahlreichen Opfern, tendenziell geändert. Und heute gibt es eine Bereitschaft, würde ich mal so vielleicht ausdrücken, neutral und objektiv nachzudenken und nicht immer nur zu sagen, beispielsweise, das sind doch ordentliche Jungs, die haben doch alle eine feste Arbeitsstelle.
Und nur zu viel getrunken.
Das war der Alkohol, der die Tat begangen hat. Und wir kennen die doch, das sind doch alles hier Jungs aus dem Umkreis, aus dem Dorf. Und was hat das mit Politik zu tun? Die feiern halt ab und zu und dann singen sie halt Lieder und dann schlagen sie halt irgendwelche Punks zusammen. Und das war jetzt sicherlich nur wieder ein jugendlicher Überschwang, der sie dazu gebracht hat. Die Bereitschaft dazu hat deutlich nachgelassen, weil der Druck aus der Gesellschaft erhöht worden ist, die Sache realistischer zu sehen und auch die Gefahren zu sehen, die davon ausgehen. Das gilt für alle Bereiche, aber es gilt halt vor allen Dingen auch für den Rechtsradikalen und für den, sagen wir mal, religiös motivierte Gewaltkriminalität.
Das war der Fall des Dreifachmords von Overath. Danke, Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Eine Nachricht ist auf unserem Anrufbeantworter. Ich drücke die Abhörentaste.
Hallo Holger, Christoph Schattleitner ist hier. Mein Kollege Daniel Laufer und ich haben monatelang bei Wikipedia recherchiert und haben uns angeschaut, wie mehr als 700 rechtsextreme Fake-Accounts jahrelang versucht haben, die deutschsprachige Wikipedia zu manipulieren. Das Ding heißt Sockenpuppenzoo Angriff auf Wikipedia und läuft ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss!
Sehr vielen Dank für diese Nachricht und ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über den aufsehenerregenden Fall Vera Brühne. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.